Ist es jetzt eigentlich blöd für dich, Jule, dass du schon wieder da bist, wenn es um Stefan Raab geht?
Ja, toll.
Es gibt sogar zwei Raab-Schlagzeilen, ne?
Ich kenne beide.
Die eine sagt Jule und die andere sagt Nathalie dann.
Dann sage ich mal ein bisschen die Uncoole. Und zwar gibt es jetzt eine große Show, eine Live-Show, ich glaube im Dezember, mit Bulli und Stefan Raab. Und es hat einen ganz komischen Namen.
Sehr gut, den Titel verraten wir dann später irgendwann. Und jetzt Nathalie, was ist die andere Schlagzeile?
Dass Stefan Raab den nächsten ESC-Vorentscheid mit ausrichten wird.
Deine Reaction in einem Wort ist?
Yeah.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle, dem Fernsehpodcast Nummer 1. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir sind auch wieder da, nach einer kurzen Verschnaufpause. Das ist immer das Problem. Ich bin nicht eine volle Woche weg, wo man sagen könnte, ja, ich bin im Urlaub, ich kann einfach nicht aufnehmen. Ich könnte aufnehmen, aber ich muss ja, um aufzunehmen, was gesehen haben. Und das ist dann immer das Problem, dass ich dann immer noch nicht weit genug bin und dann klappt das alles nicht. Aber heute sind wir alle wieder top auf dem aktuellsten Stand beim Sommerhaus der Stars, bei sämtlichen neuen Sport1-Formaten, die da mit der neuen türkischen Beteiligung in der Geschäftsführung jetzt an den Start gegangen sind. Da haben wir alles gesehen. Und mit mir dabei sind zwei Frauen, deren Style rockt. Hier sind Jule und Nathalie.
Yo, was hallo.
Also ich freue mich irgendwie drauf auf diese Aufnahme, weil Jule und ich eine ganz merkwürdige Obsession entwickelt haben in diese Richtung. Ich glaube, du wirst auch ein bisschen verwirrt davon sein.
Okay. Vor allem das aus deinem Mund zu hören, ist natürlich immer sehr vielversprechend, weil das erinnert natürlich an die großen Tage dieses Podcasts. Also wir haben ja auch schon eine komische Obsession hinter uns, eine Pornomütter und so weiter.
Ja.
Also ist es bei dir so in dieser Riege anzusiedeln oder ist es noch drunter oder schon drüber?
Drüber würde ich noch nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung, dass man halt, also der Verstand sagt, das ist eine schlechte Sendung, aber das Herz sagt irgendwie, da kommt einiges rum an Comedy. Ich
Herz
muss
sagt,
dranbleiben.
Kopf sagt, wie geht der Song nochmal? Kopf sagt, Herz sagt.
Herz sagt, na ja, nein, ich weiß
und
nicht.
Und dann schüttelt er sich.
Ja, genau.
Wir kommen dann gleich zu dem, was ihr gerade angeteased habt, zu My Style Rocks. Beginnen aber mit dem Sommerhaus der Stars. Da haben wir jetzt ein paar Folgen hier eben nicht begleitet durch die kleine Pause, aber das soll nicht weiter stören. Wir werden jetzt hier nicht wahrscheinlich im Detail durchgehen, aber so die größten Aufreger besprechen. Trotzdem muss ich mal so ein kleines Zwischenfazit, glaube ich, schon abholen von euch, weil Nathalie, haben wir überhaupt jetzt schon über das Sommerhaus gesprochen, während du da warst?
Nee, gar nicht.
Ne?
Ich war noch gar nicht im Sommerhaus dieses Jahr.
Ja, ja, dann hau du mal als erstes raus. Also wie gefällt es dir denn?
Ich bin jetzt wieder so drin, weil zwischendurch hatte ich ein bisschen Angst, dass ich es abbrechen muss, weil da wirklich so zwei Folgen dabei waren. Ich glaube, es war so die dritte und die vierte oder so, wo es mir echt zu anstrengend wurde und ich dann echt dachte, okay, wenn jetzt hier nicht irgendwas sich verändert und es wirklich voll in diese, ja, in diese Mobbing-Ecke geht, dann habe ich irgendwie, also es hat mir dann wirklich keinen Spaß mehr gehabt und ich fand dann eigentlich auch alle Paare einfach super unsympathisch und normalerweise brauche ich immer so ein Paar, an das ich mich so ein bisschen hängen kann, das so mein emotionaler Anker ist und mit denen ich dann auch wenigstens ein bisschen mitfiebern kann und die gab es zwischendurch irgendwie gar nicht mehr. Und dann wurde es halt ein bisschen besser, dadurch, dass halt leider Tessa gehen musste. Aber das hat halt die Lage dann doch ein bisschen, ja, ein kleines bisschen entspannt. Es wird halt immer noch mega viel rumgeschrien. Aber mittlerweile sind die Streits irgendwie so absurd und so dumm, dass es dann schon wieder in so eine Richtung schlägt, wo ich halt dann ja ganz gut mich drüber lustig machen kann. Und es fühlt sich nicht mehr so an, als würden so acht Paare irgendwie auf eine Frau einhacken, was es ein bisschen besser macht.
Ich muss wirklich jetzt mal sagen, nach jetzt bestimmt drei Viertel der Staffel und als leichtes Fazit, ich finde diese Staffel rattengeil, muss ich sagen.
Also. Ja. Also sie ist
jetzt auch wieder besser.
Ja, also, ich auch.
Ich hatte genau das Problem mit Natalie und ich habe auch dann auch ein bisschen pausiert, mehr oder weniger, dann auch gerade die zwei Wochen, wo Promi-BB lief, weil das ja auch immer parallel lief. Und jetzt habe ich wieder reingeschaltet und gerade seit zwei Folgen, seit Denise und Lorik da sind, macht es mir wieder richtig viel Spaß. Ich finde alles super witzig und albern, gerade die Spiele auch, gab so gute Momente. Ja, und das ist so ein bisschen für mich so vertröstend, dass es dann so aggressiv geworden ist.
Ja, also mein Gott, ich fand es auch damals jetzt nicht ultra unangenehm zu gucken, weil ich schon immer das Gefühl hatte, dass erstens Tessa sich wehren kann und zweitens sie natürlich auch ihren Teil dazu beiträgt, dass es sich so hochschaukelt. Also deswegen habe ich jetzt nicht immer dieses Gefühl gehabt, was wir schon bei anderen Staffeln und bei anderen Formaten hatten. Und dann, wie ihr schon sagt, in der jetzt zweiten Hälfte, dann auch mit den Neuankömmlingen und so weiter, gefällt es mir halt noch besser, weil ich noch mehr das Gefühl habe, dass die Fronten, die es gibt, dass die auch hier ungleich verteilt sind, aber dann doch wieder auch beide sich genügend Dummheiten und irgendwelche Scheiße leisten so. Ne? Umut und Emma auf der einen Seite so als eines Extrem und Sam und Raffi, aber auch die ganze Allianz und so weiter mit Raoul damals noch und so, dass die wiederum auch sich genügend Scheiße leisten, dass man auf gar keiner richtigen Seite so richtig stehen kann.
Ja.
Und dadurch ist es halt irgendwo interessant, weil das Sommerhaus der Stars und ich bin immer wieder, also ich weiß nicht, geschockt, aber ich frage mich immer wieder, es kann doch nicht sein, dass man dieses Format immer wieder so oft erklären muss, beziehungsweise auch, dass andere das nicht, und das ist jetzt nicht so ein, ich bin schlau und die anderen checken es nicht, aber ich frage mich, warum das nicht stärker andere auch, oder dass die diesen Anteil daran nicht so geil finden wie ich oder wie wir, dass es doch ganz klar ein Format ist, was sich über alle Menschen da drin lustig macht und gar nicht eine Person so als übelst unsympathisch oder übelst dumm oder irgendwas hinstellt, sondern das ganze Format erhebt sich doch über diesem Reality-Star-Getue und
ja.
So Szenen wie zum Beispiel, dass die Folge damit endet, dass Sam und Umut sich zum 50. Mal irgendwie anbrüllen und das dann einfach so, ne, die Kamera zoomt raus und da unten wird weiter gebrüllt und so weiter und es ist dem Format völlig egal, was die da brüllen, sondern man geht einfach so in die Nacht und man muss gar nicht zuhören. Das steht doch ganz klar dafür, dass es denen wirklich gar nicht darum geht, im Einzelnen diese Konflikte zu erzählen und da immer wieder, die sind ja nicht so invested in der Story, sondern die wollen einfach aufzeigen, was das für komische Leute sind, die glauben, in diesem Haus diese Konflikte ständig irgendwie nach oben kochen zu lassen. Ich habe das Gefühl, das checken nicht so viele und können das Sommerhaus gar nicht so sehr genießen, wie ich oder wie wir das können. Und dass man das dann immer wieder so erklären muss, habe ich immer das Gefühl. Aber
also ich finde es auch mittlerweile halt, also Tessa war jetzt auch nicht, wie du schon gesagt hast, jetzt kein Mäuschen so irgendwie. Aber mittlerweile finde ich es irgendwie ausgeglichener, weil es halt an jeder Ecke irgendwie so einen Mini-Konflikt gibt, der aber, wie gesagt, halt nichts Schwerwiegendes irgendwie ist oder der jetzt da wirklich so krass Grenze überschreitet. Also ich weiß, dass Stefan jetzt nicht mit mir übereinstimmen würde, weil die Würde des Menschen ist unantastbar, das wissen wir ja alle. Ja, genau, aber das, was du gerade gesagt hast, das sieht man ja auch immer voll gut, also beziehungsweise in dieser Staffel. Gab es ja dann auch wieder das Glas- oder Rhein-Wein-Einschenken-Spiel. Und ich finde, da kommt das immer total gut rüber, dass selbst wenn die Kandidaten denken, sie wissen eigentlich, wie es geht und worauf sie jetzt achten müssen und wie die beste Taktik ist, können sie am Ende trotzdem alle nicht aus ihrer Haut und wollen sich lieber beleidigen, also die meisten zumindest.
Ich habe das Gefühl, dadurch, dass Raoul und Vanessa ja auch ausgeschieden sind, fehlt da drin auch so jemand, der, also ich weiß nicht, ob du mit ihm noch dieses Spiel hättest spielen können, ne? Oder mit Vanessa, wer auch immer dann da da drin gesessen hätte, so, der hätte die Gruppe vielleicht mehr irgendwie darauf hingewiesen, dass es natürlich ein Game ist, was man schon 50 Mal gesehen hat und natürlich es nicht darum geht, dass sie sich jetzt die Vorwürfe gegenseitig an den Kopf schmeißen, so, sondern dass es natürlich wahrscheinlich eher ein Vorteil sein wird, wenn du möglichst viel Wein in deinem Glas hast. Dadurch ist nochmal so ein Faktor rausgefallen, dass die jetzt noch mehr unhinged sind und noch weniger so den Spiegel vorgehalten bekommen, was ja Raul war, ne? Da war jemand, der den Spiegel vorgehalten hat, gewissermaßen, weil er gar nicht so sehr aus dieser Trash-TV-Welt kommt. Und jetzt ist halt komplett unhinged die Sam und Raffi-Crew, so, die ja von Anfang an im Prinzip schon relativ ohne Filter einfach ihren Film darunter spielt. Umut und Emma auf der anderen Seite, die halt bei den Nominierungen da sind wir so zelebrieren, wenn sie da hier, wenn Umut seine große Rede halten darf, die werden überhaupt nicht mehr gebremst durch irgendwas, sondern das ist so full-on Reality-Star-Gehabe, was man eben in dem Sommerhaus so schön wie in keinem oder vielleicht wie sonst nur im Kampf der Reality-Stars vorgehalten bekommt, beziehungsweise analysieren kann. Ich finde, das Sommer ist ja sehr subtil. Ne? Das sagt es dir eben nicht. Deswegen muss man das auch, oder deswegen hat man das Gefühl, dass es auch nicht alle verstehen. Und wenn ich TikTok aufmache, dann denke ich auch wirklich, die Leute checken das einfach nicht, sondern die sind dann halt wirklich sauer auf einzelne Menschen oder sind dann auch wirklich immer so, dass die da so mitgehen und emotional sind. Aber naja, werden wir etwas konkreter, wenn wir über die letzten ja, drei Folgen sprechen. Also ich gehe jetzt mal ganz kurz durch meine Notizen. Einfach nur, was aus meiner Sicht so die großen Wendepunkte nochmal waren. Also wir hatten in Folge 6 die Nominierung, bei der Raul und Vanessa dann dran glauben mussten. Wie habt ihr das? Das ist ja wirklich war eine relativ spannende Nominierung, finde ich mal, weil man irgendwie auch gar nicht so richtig nachvollziehen konnte oder ne, es kam relativ überraschend, sage ich jetzt mal, dass die beiden nominiert wurden, oder?
Ich fand es auch überraschend und konnte es teilweise auch nicht so ganz nachvollziehen, außer dass man dann eben immer wieder gesagt hat, ja, du warst hier so der Strippenzieher, aber alle anderen haben ja jetzt auch nichts dagegen gehabt, dass Raul das so ein bisschen, ja, eben so eine kleine Taktik da fahren wollte. Und für die Story fand ich es aber ganz gut, dass die rausgeflogen sind, obwohl ich den noch gerne länger gesehen hätte, weil er einfach ultra merkwürdig war. und ich glaube, der hätte auch noch ein paar ganz gute Sprüche so geliefert. Aber ja, dafür, dass jetzt eben die Gruppe so auseinandergefallen ist, war es dann eben ganz gut, weil es gibt ja dieses Jahr auch nicht so richtig ein Team gegen das andere. Ich finde, es gibt immer so, ja, so kleinere Grüppchen und dann eben mal so ein bisschen Leute, die sich ganz gut verstehen, wie jetzt zum Beispiel Sam und Theresia, die quasi ein Team sind. Aber dann sind halt Stefan und Raffi überhaupt kein Team. Und das ist irgendwie ganz gut dieses Jahr, dass man nicht so richtig vorhersehen kann, was jetzt passieren würde bei den Nominierungen.
Ja, ich finde, es ist auch so ein Sommerhausphänomen, dass du eigentlich, wenn du immer quasi Buch führen würdest und immer wieder die Allianzen und so mitschreiben würdest, dann hast du ja, finde ich, schon häufig im Sommerhaus die Situation, dass du denkst, ja okay, wenn es jetzt alles normal läuft und sich das eine Paar, was jetzt so außen vor steht, nicht saven kann, dann ist es ja klar, dass die dann super schnell rausfliegen eigentlich. Ja. Wie jetzt bei Umut und Emma, ne? Da hätte man jetzt eigentlich seit Wochen gedacht, die müssen ja bald rausfliegen, weil die saven sich nicht, sind ganz klar die Außenseiter. Warum fliegen sie nicht raus eigentlich so? Dann ist aber das Sommerhaus oder diese Magie des Sommerhauses, da entstehen dann immer wieder kurz vor der Nominierung irgendwelche Dynamiken, dass es dann doch wieder sinnvoller ist oder doch wieder geschickter ist, die andere Person, ja, dann machen wir den Umut später irgendwie, ja, dann bleibt er doch noch irgendwie 5 weitere Wochen drin. Das hatte man in den vergangenen Staffeln auch, also allein so eine Valentina oder auch Alex, die waren ja auch alle lang drin, ne? Obwohl die allen Leuten auf die Nerven gegangen sind und sich die gar nicht so oft gesaved haben. Aber irgendwie hält man es dann doch meistens länger durch. Das war ja übrigens auch die Nominierung, als dann die erste von mehreren Reden von Umut auch kam mit Di-du-du, Chihuahua, di-di-di-di-du-du-du, Chihuahua, ne? Wo er dann hier seinen Auftritt hatte. Und dann kam Folge 7, reinen Wein einschenken, haben wir jetzt schon besprochen. Danach auch die große Stunde, mal wieder das Raffi Raschek, muss man sagen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Moment, der irgendwo zu Hause am Küchentisch von Sam und Raffi entstanden ist. Also wir reden über die Situation, ne? Umut sitzt da draußen in so einer kleinen Runde und Raffi lässt sich da genüsslich ein Glas Wasser ein, geht dann nach draußen und hups, komischerweise rastet er auf einmal aus dem Nichts aus und schüttet Umut dieses Glas Wasser über den Kopf. So. Und danach bleibt Umut erst hocken und dann steht er doch auf und dann schreit er ihn auch an und so weiter. Und dann kommt wieder Chihuahua, du bist ein Chihuahua, du bist ein Chihuahua. Und dann rastet Raffi völlig aus, das ist respektlos, du hast mich Chihuahua genannt und so. Und das ist völlig absurd. Das ist halt so komisch, weil man ja sieht, wie minutiös das geplant wurde, ja. Ne, dieser Moment. Und wenn man sich mal überlegt, die letzten Jahre Trash-TV, was für Aktionen waren dann too much, ne? Wo kam die berühmte Schwarzblende und wo war dann irgendwie so ein Fall von, wir mussten die Person jetzt rausschmeißen, weil das war ein tätlicher Angriff und so weiter. Und die haben sich doch zu Hause mit Sicherheit überlegt, also wir wollen hier die große Schlagzeile natürlich kreieren. Wir wissen aber auch, das Sommerhaus ist viel restriktiver bei Rauswürfen mittlerweile. Letztes Jahr GG, ne? Was darf man jetzt noch? Ne? Was ist extrem einerseits? Was kann ich aber noch machen, ohne Gefahr zu laufen, rauszufliegen? Und so ein Glas Wasser ins Gesicht ist halt so ein Mittelweg. Ne? Natürlich ist es irgendwo extrem. Es ist auch irgendwo ein Angriff. Es überschreitet Grenzen. Es ist aber trotzdem nicht so krass, dass man jetzt, also es ist jetzt eher so ein Präzedenzfall, wenn man jetzt dafür rausschmeißen würde, weil, ne, und das wissen die beiden natürlich, und deswegen kommt das Glas Wasser da, vorbereitet auf Umut, weil man weiß, ja, aber was wollen sie jetzt machen, ne, es wird jetzt groß Thema sein, aber es ist auch nicht so krass, dass ich jetzt hier rausfliege.
Ja, vor allem am besten war ja auch, dass es auch keiner reagiert hat so richtig. Also, da saßen ja noch ein paar andere, und die waren dann so ein bisschen irritiert, aber es hat jetzt keiner so sich erschrocken darüber, was da passiert. Und am besten war es ja auch, Sam zu beobachten, wie der da auf dem anderen Stuhl saß. Und er war ja genau in der Kamera dann zu sehen, als Umut das Glas Wasser bekommen hat. Und er hat keine Regung gezeigt. Also er war so, hat dann einfach nur so nach links und rechts geguckt, also geguckt, kommt da jetzt eine Reaktion und steht da auf, wird da laut. Das war halt so richtig, ja, mal gucken, wie jetzt unser kleines Theaterstück funktioniert.
Ich hatte auch die ganze Zeit Angst, weil man ja auch wusste, dass es diese große Schlagzeile gab vorher, dass da irgendwas mit Umut war und Gloria und Raffi und irgendwas und Handgreiflichkeiten, jemand ist rausgeschmissen worden, keine Ahnung. Und ich dachte, okay, jetzt kommt dieser Moment, jetzt kommt dieser Punkt, wo es überreizt wird. Aber ich war dann doch überrascht, wie, ja, also erstmal, dass da keine Reaktion war von den anderen und irgendwie, dass auch Umut nicht so krass ausgerastet ist, wie ich es gedacht hatte. Also der war natürlich auch schockiert, aber ich dachte wirklich, der steht auf und knallt ihm gleich eine. Und das ist ja nicht passiert.
Das war so ein typischer Sommerhaus-Moment, den du völlig anders schneiden kannst. Du musst nicht zeigen, wie er da das Glas da sich genüsslich einlässt und dann da langsam rausgeht, ohne große Musik und ohne dramatische Unterlegung. Das kann das Sommerhaus besonders gut halt, dass es dir halt zeigt, was da wirklich dahinter steckt. Ne? Und die sagen es dir aber auch jetzt nicht ins Gesicht, ne, weil sie ja allein schon die Entscheidung mit dem Offsprecher irgendwann gewählt haben, dass der dir eben nicht sagt, was so Phase ist, sondern die halt irgendwie möglichst verklausuliert dir manchmal so Brocken hinschmeißt. Aber ne, sie wollen eigentlich gar nicht so sehr die Sachen aussprechen. Und das finde ich nach wie vor sehr gut. Aber ich glaube, es kommt bei zu wenigen Leuten an letztendlich, dass es vielleicht alles gar nicht so schlimm ist, was da passiert. Dann hatten wir das Spiel Pantomime da in der Luft. Also zuerst sind Lorik und Denise eingezogen. Okay, können wir, glaube ich, kurz abhaken. Pantomime, Umut, Arm ist ausgerenkt, dann wieder eingerenkt. Ich glaube, Theresia hat spannende Tipps gehabt mit Gedankenschiss, Hodenquetscher, Samenmord und so weiter. Letztendlich haben sich Gloria und Micha mit einer unfassbaren Performance gesaved. Aber dann kam natürlich der Moment, der jetzt auch die komplette Folge 8 definiert hat, zumindest was Stefans Journey angeht, denn die saßen irgendwie alle im Wohnzimmer, draußen hat es geregnet und drinnen war so spaßige Stimmung, würde ich sagen. Dann, ich weiß nicht, was da für eine Situation war, es ging irgendwie um Theresias Alter, ne, und so, und dann kam, und das ist jetzt hier ein Zitat, deswegen muss ich das vorlesen, kam das Zitat von Raffi, ach, bist du ein Kinderficker? So.
Das ist unangenehm.
So. Es war, also, das war wirklich so unangenehm. Also man hat das wirklich auch zu Hause gemerkt,
ja,
wie unangenehm dieser Gag, also dieser, ne, in Anführungsstrichen Gag war, wie danach diese Stimmung in dem Raum war. Also da war die Spucke von Kubi, die war, glaube ich, wesentlich angenehmer. Ich wäre lieber, glaube ich, angespuckt worden von Kubi, als hier in dem Raum mich zu befinden.
Ja, es war ganz komisch irgendwie, weil das war ja eigentlich, waren ja auch alle gut drauf in dem Moment und haben halt so ein, ja, ein bisschen so ein witziges Gespräch geführt. Also es war auf jeden Fall nicht ernsthaft. Und dann ging es halt irgendwie um den Altersunterschied und dann so, ja, wir haben ja irgendwie 23 Jahre Unterschied oder wie viel das ist. Also es war auch so super random. Es hat auch null Sinn gemacht, das überhaupt da so einzuwerfen. Und dann waren wirklich alle so, nee, Raffi, das war dann teilweise auch so ein bisschen so unangenehmes Nicht-Lachen, aber schon halt so, wenn man nicht weiß, was man machen soll und alles war auch so still. Und dann hat er ja dann auch danach direkt so, nee, war Spaß oder was er dann da gesagt hat. Also ganz
nicht gesagt, irgendwie es war Ironie oder so. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, irgendwie so.
Ich hoffe, das hat ihm jeder abgenommen, dass das so ein Ding war, was ihm da rausgerutscht ist. Ist ja klar, ja, ne? Dass er da nicht wirklich nachgedacht hat. Aber ihm rutschen halt dauernd Sachen raus. Beziehungsweise er ist ja völlig unhinged und der hat ja überhaupt gar keinen Filter. So. Und das ist ja.
Und er will ja auch jede Folge gehen. Also das ist ja auch so.
Ja,
geil.
Natürlich. Ja, und dann, ja, und dann säuft er natürlich auch die ganze Zeit so. Und ja, man hat wirklich Angst vor jedem Wort, was aus seinem Mund kommt. Muss man ja wirklich so sagen.
Und ja, und irgendwie, was ja auch so ein bisschen dafür gesprochen hat, dass das so super aus dem Nichts kam, war ja auch, dass halt Stefan und Theresia auch so nicht so richtig wussten, was sie da sagen wollen, weil im ersten Moment waren die ja gar, also sie waren halt irgendwie verwirrt. Und dann haben aber beide sogar noch so ein bisschen, ja, ach Raffi, und du musst manchmal auch mal nachdenken, und haben aber sogar noch so ein bisschen das so beiseite geschoben und teilweise auch so Kopf geschüttelt, aber auch ein bisschen gelacht noch. Und dann, als dann die Stunden vergangen sind, hat man dann gesehen, ja nee, war doch nicht so lustig.
Ja, nächster Morgen, Folge 8, das ist der Einstieg, als Theresia da weinend auf der Veranda sitzt. Also das hat alle nachhaltig irgendwie beeindruckt, was da passiert ist. Ja, die Folge endet ja dann mit dem Stimmungsbarometer, bla bla, Lorik, Denise, Umut versus Lorik und so. Sie sprechen über diesen Willst du ficken-Song, diese ganze Nummer, naja.
Aber auch so geil im Regen, das fand ich auch so cool, wie die da standen.
Ja, mit den Schirmen.
Mit dem Regenschirm und dann Lorik die ganze Zeit so Denise gesagt, Denise, komm her. Und ich so, nee, ich laufe jetzt nicht durch den Regen, die soll herkommen. Das war voll lustig.
Wer war das nochmal? Das war irgendwie so ganz unerwartet, dass ich glaube, Micha oder so war das, der da irgendwie beiden so einen Regenschirm gebracht hat.
Oder? Ja, genau.
Also als Lorik und Umut da standen, dann hat dann irgendwie Micha gemeint, irgendwie, ja, also ihr könnt euch streiten, aber hier nehmt wenigstens einen Regenschirm. So, nach dem Motto. Ganz kurz Off-Text, weil ich ihn hier mitgeschrieben habe von Folge 7, nur zwei kleine Sachen. Als es um die Nominierung bzw. um das Stimmungsbarometer ging, kam sozusagen, um das zu erklären, dass hier gleich ein Paar eventuell gehen muss, ist der Satz gefallen, was geht ist pro Paar ein Exemplar, fand ich sehr schön. Und als es eine Situation gab, als Sam da am Klofenster gelauscht hat, ne? Und dann, ach, wird hier wieder aufgehetzt. Hetzt du jetzt wieder? Wieder? So, da kam vom Off-Text.
Das war auch so gut mit den Soundeffekten, die da immer so kommen und der Musik.
Ja, ja, der Schnitt ist sowieso richtig on point in dieser Staffel. Also
ja, die Musik so, finde ich auch richtig geil.
So extrem gut, habe ich selten in Erinnerung gehabt, ehrlich gesagt. Ja, aber dieser eine Satz beim Klofenster, wie gesagt, doch Klobacht, hier haben selbst stille Örtchen spitze Ohren. Ja, Folge 8, wie gesagt, Theresia fühlt sich schlecht, weil sie Stefan quasi hat hängen lassen in diesem kompletten Raffi-Konflikt, so ihrer Meinung nach, und dann ja wurde zu Stefan geschnitten und dann war immer I'm so lonely, das, die ganze Zeit sein Soundtrack quasi in dieser Folge, weil er natürlich völlig die Lust verloren hat an diesem kompletten Format und da rumhing wie der letzte Mensch so. Irgendjemand heute in der Arbeit hat mir das auch gesagt, weil sie hat die Folge auch schon gesehen. Und dann hat sie nämlich gemeint, ob ich quasi ihm das abnehme oder ob ich glaube, dass es ein Act ist, dass es ihm so schlecht dadurch ging.
Also meine Theorie ist, dass er eben in diesem Moment so geschockt war. Dann hat er drüber geschlafen und anstatt, dass es ihm besser ging, ist es nur schlimmer geworden. Weil dann hat er sich so rausgezoomt und hat dann erstmal so realisiert, okay, das ist wirklich passiert. Ich bin eigentlich Zahnarzt. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre lang eine Praxis. Und ja, das wird dann bald ausgestrahlt und die Leute, die mich alle kennen und die jahrelang einfach zu mir als professioneller Person gekommen sind und sich die Zähne machen lassen, die werden sehen, dass ich einfach so von so einem Freak da in diesem Ekelhaus als Kinderficker bezeichnet wurde. Und ich glaube, das ist ihm da so ein bisschen bewusst geworden, dass es kein Zurück mehr gibt und dass er da jetzt einfach ja, feststeckt in dieser und dass er natürlich, Reality-Welt.
Dass er natürlich nicht ein Deut besser ist. Ne? Also ich meine, er hat ja, sich auch schon ganz schön aus dem Fenster gelehnt, von wegen gegenüber Omid und Emma und natürlich auch gegenüber Sam und Raffi. Ne? Ich erinnere mich nur an, ja, dann bist du eine dumme Bitch. So,
diese ganze Geschichte. Ja.
Also er hat ja, sie aber ja
das
auch.
Das nimmt er ja gar nicht so wahr. Also der sieht sich ja völlig auf einer anderen Stufe als die anderen Leute.
Ist ja nicht sein Bildungsgrad.
Ja, weil du gerade Zahnarzt angesprochen hast. Ganz kurz ein Off-Text passenderweise dazu, den ich mir auch mitgeschrieben habe. Und zwar, vielleicht vermag ja eine extreme Zweitmeinung, die das Stimmungsloch des kramverbohrten Zahnarztes erfolgreich zu verfüllen. Das war der Satz. So, jetzt habe ich es geschafft. Ja, Stefan ist auf jeden Fall genervt. Dann gibt es diese komische Szene, als dann Sam sich dann wieder quasi so dann auch genervt ist wiederum, dass sich Stefan so verhält und dann meinte, so jetzt habe ich aber mal genug, weil ich werde hier mit reingezogen in den ganzen Konflikt. Ich rede wie Jochen Bendel auf einmal.
Gleich machst du auch die Rolle auf dem Teppich.
So, was wollen wir heute trinken?
Ne, Sam hat sich so gewehrt, von wegen, ich will hier nicht reingezogen werden in den ganzen Konflikt. Und dann kam Stefan so zu ihm hin und hat ihn so auf die Schulter so gehauen.
So, ja, und, so mega toll auch.
Er hat ihn dann so quasi aufgefordert, ja, dann kannst du jetzt mit deiner moralischen Verantwortung, eigentlich musstest du das Haus jetzt eigentlich verlassen. So, und, ne, meint er. Hat er komischerweise nicht getan, Sam, irgendwie. Habe ich auch nicht verstanden.
Nee, also es wird öfter angekündigt in dieser Staffel, dass jemand geht, aber bis jetzt ist es nicht passiert.
Ja.
Es wird immer mal ein Koffer gepackt.
Raffi, das war auch so eine komische Szene, weil er meinte dann ja, nachdem ihn dann nochmal Stefan aufgefordert hat, meinte ja Raffi auch, so, dann, ja okay, dann verlasse ich jetzt das Haus. Und dann sind er und Sam so Richtung Sprechzimmer gegangen zum Schuppen und meinten dann auch, was redet der Mann da? Natürlich gehen wir hier nicht. Ne? Also es war also ganz komisch, weil ich wurde selber so ein bisschen getriggt, weil ich dachte jetzt, das ist jetzt die nächste Szene, in der Raffi so völlig übertreibt und wirklich ausziehen will. Dann, kurz vor der Abreise zum Spiel, Umut wirft Zigarette auf den Boden. Raffi nennt ihn asozial, daraufhin kocht Streit wieder hoch. Umut Kopf an Kopf mit Raffi, sind meine Notizen. Das Spiel war dann das Spiel, wo man auswendig lernen muss, ne, in diesen Kostümen, was in dieser Staffel wirklich bis ins Extrem gebracht wurde.
Das haben sie einfach noch schwerer gemacht, als es eh schon war.
Ja, und es ist so geil, weil in dieser Folge man wirklich das Gefühl hat, es hat draußen halt so 17, 18 Grad, ne? Und es ist irgendwie Regen. Und dann kommen die in diese Halle rein, haben diese Kostüme an und ihnen läuft der Schweiß überall raus. Also es ist 40 Grad in dieser Halle drin. Und dann musst du das Spiel spielen, wo du dieses scheiß Kostüm anhast, wo du dir einen scheiß Text merken musst und wo du jetzt auch noch auf einer fucking Drehscheibe stehst. Das ist einfach so
mega
geil.
Mega anstrengend.
Also, und dafür haben sie es verhältnismäßig gut gemacht, muss man sagen. Also selbst Umut und Emma haben ja dann zum ersten Mal geschafft, ein Spiel erfolgreich überhaupt zu schaffen, glaube ich, und dann auch noch zu saven sich im Spiel.
Ich fand es auch so lustig bei Alessia und Jean, wie die da vorher extra noch eingeblendet haben, wie Jean da so Nudelsalat mit Eiern isst oder was das war. Und dann stehen die da und haben diese ekelhaften Plastikmünder da im Maul und können sich gar nicht ansprechen, weil es übelst gestunken hat.
Ja, apropos Plastikmünder und übelst gestunken, wir kommen gleich zu My Style Rocks und Harald Glöckler.
Also ich verbiete mir das, hallo?
Hast du nicht mal das Gefühl, oder ihr, dass Harald Glöckler übelst Mundgeruch hat? Habt ihr das nicht?
Nee, ich glaube, der hat das trockenste, Achtung, Zitat Laura Larsson, das trockenste Arschmaul der Welt.
Ja, aber auch deswegen.
Weil der macht immer so komische, so
So Schmatzlaute.
So Schmatzgeräusche. Ja, ja. Aber ich glaube, das hängt mit seinem, was auch immer da drin ist, in den Lippen zusammen.
Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass er wahrscheinlich vor, ne, wenn er weiß, ich habe da so eine Sendungsaufzeichnung, wahrscheinlich sind es ja auch 14 am Stück da für dieses Format, dass er dann halt eine Woche davor nichts mehr isst oder so. Und dadurch, dass er dann, und dadurch stinkst du ja auch, ne? Wenn du wenig isst, dann stinkst du ja auch, weil die Magensäure kommt dann so hoch, ja, und dann stinkt dir das aus dem Maul raus. Und
aber der macht das ja nicht auf, das Maul.
Nein, aber es kommt ja raus aus dem Mund, ne? Also ich habe immer das Gefühl, der stinkt aus dem Mund. Aber
arme Larissa, dass sie neben ihn sitzen muss.
Ja, die Arme, oh mein Gott.
Die leidet eh schon so sehr der Jury.
Ist so, oh mein Gott.
Ja, komm,
man hat gerade so einen kurzen Stefan-Moment, wo ich mich so rausgezoomt habe und so dachte, wie sind wir jetzt hier beim Stinken?
Du wolltest mich so falsche Bitch nennen, glaube ich. Kurz nochmal zurück zum Sommerhaus. Theresia ist dann irgendwann auch genervt von Stefans schlechter Laune, weil sie dann irgendwie auch, ne, Stefan, ich fühle mich hier wie eine Prostituierte und so. Und dann hat er ja hat er sein großes Healing, ne, wo er dann irgendwie so für sich irgendwie so eine Art Mantra jetzt aufgestellt hat. Okay, ich bin hier weiterhin für dich. Das ist dann einer Talking Point. Sein zweiter ist, ich will nicht gewinnen, weil dann würde ich mich schämen. Irgendwie sowas in der Art. Und dann flippt Theresia natürlich auch völlig aus und denkt so, was ist denn jetzt hier los? Und ich habe auch Mobbing in der Schule erlebt und das hier, hier drin, das ist nichts dagegen. Und flippt so völlig aus, ne? Also so völlig im Sprechzimmer.
Ich liebe das, wenn Theresia einen Heulanfall bekommt. Also tut mir leid, aber es ist wirklich das Lustigste auf der Welt für mich. Weil das auch immer so aus dem Nichts teilweise ist. Ja. Sie hat ja dann auch vorher noch so versucht, ihn ein bisschen runterzubringen oder auch aufzuheitern und dann immer, ja, mein Schatz, was kann ich denn jetzt Gutes für dich tun? Und er immer nur so, nichts, ich kann nicht mehr, ich will eigentlich gehen. Und sie hat immer noch ihr Bestes gegeben, bis dann wirklich so ein Punkt zu viel war und sie einfach in dieser komischen Scheune da in der Ecke stand und geheult hat und übers Mobbing gesprochen hat. Es ist einfach, ich weiß nicht, es sieht einfach auch immer so lustig aus bei ihr.
Ja, auch dazu kommen wir gleich bei Meister Rocks nochmal.
Ja.
Aber auch hier muss man sagen,
verbindet einfach alle Formate.
Ja, ist so. Aber auch hier, bei der Szene mit Theresia im Schuppen, muss man sagen, auch hier ähnlich unangenehme Stimmung hinter der Kamera wahrscheinlich, wenn Theresia da regelmäßig oder vor allem in dieser Situation da so ausrastet. Was machst du dann da als Kabelträger? Ne? Also, da sind ja bestimmt so 5, 6 Leute hinter der Kamera. Was machen die dann in der Situation? Also wie geht's da weiter? Wie lange lässt man das so laufen und wann kommt die nächste Frage? Bei Zirkus Halligalli gab es das immer, als Oma Violetta diese Interviews mit Moneyboy und so geführt hat. Die hatte da so eine Rubrik und da war auch immer es so, dass der Kameramann oder dass es keinen Kameramann gab. Also der Kameramann hat das Bild eingerichtet und musste dann das Set verlassen, weil es so unangenehm war, was da passiert ist, dass man die Situation nicht dadurch stören wollte, dass da noch andere Leute im Raum sind. Naja, danach das Spiel können wir komplett skippen, glaube ich. Das Spiel zieht Leine. Ich finde es immer relativ spannend, aber man kann einfach nicht drüber reden, weil es eigentlich.
Was war das nochmal?
Das ist das mit den. Das was mit letztes Jahr auch schon so war.
Ja, ja, ja.
Als Serkan da seinen großen Shining Moment hatte bei dem Spiel, wenn ihr euch erinnert. Aber ich habe auch in diesem Jahr wieder gemerkt, dass ich die Regeln auch gar nicht so checke bezüglich Unterfallen.
Genau, ich auch.
Weil Chan
ja
auch so ein paar Mal abgesetzt
hat. Ja, der war die ganze Zeit unten, ne? Ja.
So, und anscheinend ist es ja völlig okay. Du darfst dann quasi nur nicht weiter nach vorne gehen oder darfst da nichts drauflegen in der Zeit, aber du darfst einfach wieder draufgehen. So.
Also ich dachte echt so, come on, ey, als würde Theresia mit ihren 3-Meter-Beinen und Stefan das irgendwie hinbekommen, aber dann war es doch ganz gut.
Ja, die haben echt ganz gut als Team funktioniert. Vor allem, weil Theresia, ich musste nur so lachen, weil Theresia war bei The 50, bei diesem Balkenspiel, auch richtig schlecht. Und deswegen dachte ich so, ja, das wird ja nichts werden, aber die hat sich da ganz gut gehalten mit Stefan zusammen.
Ja, hat aber nichts gebracht. Sie haben sich nicht gesaved. Es ging dann in die Nominierung. Und auch hier wieder war jetzt relativ unklar aus meiner Sicht, wohin das Pendel schlägt. Gewisse Paare waren gesaved, wie Umut und Emma zum Beispiel. Dann wurde nominiert und ja, hier wieder Umut, ne, mit seiner großen Rede. Ihm ist ja völlig wurscht, wer gesaved ist. Er will ja gegen gewisse Menschen dann immer austeilen. Und hier hat das gegenüber Lorik getan, weil er dann irgendwie wieder mal so einen Prop dabei hatte. Ne, und dann irgendwie hier war ja nicht mal ein Lappen. Ne, das war irgendwie so ein Tuch oder was. Hat er ihm dann so vorgeknallt und hat gemeint, hier, ist kein großer Unterschied zwischen einem Lappen und dir. Also so das Naheliegendste, was man hätte machen können daraus, hat er gewählt. Dann kam Lorik und musste jetzt ja quasi was sagen gegen Umut, ne? Und hat dann auch diesen Lappen irgendwie rausgeholt und hat dann gemeint, hier, Kuckuck, und hat dann den Stinkefinger gezeigt. Das war auch natürlich großartig. Ja, und dann war klar, okay, sowohl Stefan und Theresia sind einerseits mit vielen Stimmen vorne und Oliver und Jill. Und dann kam der Brief mit der Botschaft Exit Challenge. Und ja, es ist klar, dass die jetzt in der nächsten Folge antreten müssen. Und dann kam aber nochmal ein Ausrufezeichen zum Ende der Folge. Denn Umut und Emma geraten in einen Streit, weil Emma der Brust von Olli zu nah kam, oder? Das war diese ganz kurze Szene, die man auch gesehen hat, wo sie so, was auch immer macht, aber jetzt halt so ganz kurz ihn so anstößt und so ins Gesicht lacht. Und das ist Umut aufgefallen und hat gesagt, nee, fremdgegangen wird hier nicht in meiner Beziehung.
Das ist auch so ironisch einfach.
Ja. Ich dachte auch so, ja, okay, also es macht irgendwo Sinn, dass die Trust-Issues haben, aber aus anderen Gründen hätte ich jetzt gedacht, ja. In dieser Beziehung. Naja, auf jeden Fall ist dieser Streit dann, als die beiden schon ins Bett gehen wollten, entbrannt. Und dann hat Emma so, ne, sich so in die Fäuste gehauen, so, weil sie quasi argumentieren wollte, wie sie es eben tut. Und dann wurde von draußen in einem TV-Format gelauscht. Raffi hat eindeutig den Beweis gehört, schlägt sie ihn.
Ja, schlägt sie. Aber wie das auch geschnitten wurde, so, sie schlägt ihn. Ja. So mega ernst. Ja. Auch wie so ein Fiebertraum wieder, wie das da alles zustande gekommen ist, dieser ganze Konflikt. Weil die haben ja auch erst noch gegessen und dann saß Umut da auch die ganze Zeit und hatte mal irgendwas von, wir haben Grenzen oder wir haben Regeln gefaselt. Und hatte dann auch noch so Krümel im Bart und so Frischkäse, dass das auch so ganz irgendwie gar nicht ernst zu nehmen war.
Er wollte auch nicht Zähne putzen, glaube ich, noch, oder? Weil er wollte ja eigentlich schlafen jetzt, nachdem er da seinen Frischkäse noch gemacht hat.
Ja, und dann ist es halt wieder so völlig eskaliert da mit Emma, weil die, also weiß ich nicht, ich finde die jetzt nicht, ich finde sie unsympathisch. Ich werde jetzt noch versuchen, irgendwie noch was Gutes zu finden. Aber es gibt wirklich so ganz wenige Momente, wo ich irgendwie mit der mitfühle, weil die, glaube ich, wirklich die ihre Emotion so gar nicht irgendwie kompensieren kann. Und wenn sie dann frustriert ist mit jemandem oder halt dann so sauer wird, ist ja auch ständig nach den Spielen, wenn die auf diesem Weg sind, dass sie dann, also man kann ja gar nicht mit der reden. So, das ist ja völlig unsinnig, egal was Umut dann sagt, dass sie dann immer so, laber keine Scheiße, wo ich so denke, hä, du hörst auch gar nicht mehr zu. Also, und da war es ja dann auch genauso, auch wenn ich irgendwie verstehen kann, dass es völliger Quatsch war, was Umut da erzählt hat. Und er hat ja wirklich so getan, als hätte sie da irgendwie Oliver den Bauch gestreichelt, wo die das gar nicht gemacht hat. Ja, aber ich finde die schon irgendwie sehr angsteinflößend, um ehrlich zu sein.
Die bricht halt unter diesem Druck irgendwie komplett zusammen. Ne? Also das ist ja extrem, wie ernst sie das Ganze nimmt. Also ja. Das ist halt, glaube ich, irgendwie einerseits wahrscheinlich die fehlende Erfahrung, jetzt nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch einfach Reality-Erfahrung, sodass sie einfach denkt wirklich, es geht hier um Leben und Tod, und die kriegt ja wirklich regelmäßig irgendwelche Anfälle mitten in den Spielen und man muss sich da so runterkühlen immer, weil die da immer so durchdreht.
Ja, das war ganz schlimm da oben auf dem
bei Pantomime.
Ja, wo die dieses Pantomime-Spiel.
Oh mein Gott,
wirklich,
ja.
Sie hat ja wirklich,
ich bei jedem Spielabend
zu explodieren. Oh Gott, nein. Aber wirklich, das war ganz, ganz schlimm, wie sie da so aufgeatmet hat, und ich dachte wirklich gleich, also gleich kloppt die den einfach rein, ich weiß auch nicht, wie sie ihn auch dann übelst angeschrien hat, also es war ganz schlimm.
Ja, etwas Spielezeit zu zweit gereicht vielleicht zum Zeitvertreib, das ist der passende Spruch noch aus dem Off-Text dazu, und ich würde sagen, damit können wir einen Haken hinter das Sommerhaus für diese Woche setzen. und gehen rüber und wir kommen gleich noch zu Reality News. Ne? Wir haben News zum Forest House, wir haben News zu Reality oder Germany Shore, besser gesagt. Also dranbleiben. Jetzt aber erstmal My Style Rocks. Wie gesagt, das ist eine neue Sendung bei Sport 1. Und jetzt muss ich mal in den Geschichtsbüchern von Fernsehen für alle kurz gucken. Nee, tatsächlich, wir haben noch nie über Sport 1 so richtig geredet, glaube ich. Mit Ausnahme der nicht ausgestrahlten Ausgabe über die sexy Sportclips, die dann nur bei Patreon bisher gelandet ist.
Genau.
Aber tatsächlich gibt es jetzt Anlass dazu, weil Sport 1 mehr macht als nur Sport. Also haben sie schon immer irgendwie so ein bisschen, ne, mit zum Beispiel sexy Sportclips, aber eben auch mit Poker zum Beispiel. Wow. Immer wieder so ein paar Duftmarken gesetzt im Entertainment-Bereich. Jetzt kam aber Exatlon und jetzt kam eben auch My Style Rocks und man fragt sich, warum denn eigentlich? Ja, und wenn man so ein bisschen schaut, was gerade hinter den Kulissen bei Sport 1 passiert, dann erklärt sich vieles, denn da ist eine türkische Investorengruppe, glaube ich, so in der Art, mit eingestiegen in den Sender und bringen jetzt diese Formate dahin. Es ist ja nicht nur das, ne? Also Meister Rocks ist eigentlich eine türkische Sendung, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die aus der Türkei dann eben jetzt hier übernommen wurde. Bei Exatlon ist es, glaube ich, genauso. Und jetzt wurde ja neu angekündigt, dass sie, was ich geil finde, was wir auch unbedingt schauen sollten, sie werden Masterchef nochmal machen bei Sport 1 und sie werden Survivor machen bei Sport 1. Geil. Und das bringt uns jetzt zurück zum Start dieses Podcasts, wo wir auch schon darüber geredet haben, über Survivor. Also so ganz komische Sachen passieren da jetzt, weil diese Leute aus dieser neuen Investorengruppe da irgendwie, die scheißen einfach drauf, dass es halt ein Sportsender ist und setzen da jetzt halt Gülcan hin, die da jetzt so eine Modesendung macht mitten bei Sport 1 irgendwie. Das Publikum von Sport 1 wird sich auch denken, was ist denn hier los? Also bin ich jetzt bei Six? Also es ist ja wirklich so das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich dem Publikum gefallen sollte. Also es ist wirklich absurd und wir beobachten das auf jeden Fall weiter. Es hat natürlich auch eine tragische Seite, weil gerade so ein paar MitarbeiterInnen, glaube ich, auch jetzt schon gekündigt wurden bei Sport 1.
Aber ganz ehrlich, ich hätte da so ein paar Jobs zu vergeben bei My Style Rocks. Also.
Ja, also generell so ein paar Menschen würden der Show nicht schlecht tun. Aber naja, jetzt haben wir schon viel darüber geredet. Ihr dürft jetzt mal beschreiben, weil ich es auch noch nicht zu 100% durchschaut habe. Ich habe, glaube ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde gesehen von einer Folge, vom Halloween-Special. Worum geht's hier? Was ist überhaupt was ist das Spiel überhaupt?
Also bei Meister Rocks, das ist eine Sendung, da gibt es 12 Kandidatinnen, glaube ich. Sind, glaube ich, auch alles Prominente oder hatten irgendwie, oder Influencer. Und dann gibt es eine Jury, bestehend aus Larissa Marold, Harald Glöckler, dann Sandra Blablabla, keine Ahnung, wie die heißt, aber das ist so eine Modejournalistin.
Bauknecht,
ja.
Von der Waschmaschine.
Und, ja, genau. Und Andreas
Wenz?
Wenz?
Was?
Wenz. Was hast du gesagt?
Die Traktoren.
Nee, der hatte damals diese Sendung Wenz, der Salonretter. Kennst du das?
Ach so, ja, bei Vox, oder war das?
Ja, genau. Ja. Ich glaube, oder genau. ProSieben oder so. Da, das ist der.
Und dann gibt es jede Folge ein Motto und die Frauen müssen sich dementsprechend kleiden. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Folgen gesehen und habe jetzt so ein bisschen verstanden, was es genau ist, weil die dürfen halt von ihrem eigenen Kleiderschrank Klamotten nehmen oder auch sich welche leihen. Dann gibt es noch den sagenumwobenen Fundus, den Harald Glöckler angesprochen hat, wo man sich noch Sachen rausnehmen kann, also von der Sendung gestellt. Ich glaube, die müssen Make-up-Haare auch alles selber machen und sich zu dem Motto kleiden. Und dann ist es so, dass die dann erstmal laufen und ihren Look präsentieren. Und dann dürfen die Mädels bewerten von 1 bis 5 und dann dürft die Jury nochmal bewerten von 1 bis 5. Und dann gibt es jeden Tag eine Siegerin, da gibt es noch eine Wochensiegerin, die kriegt, glaube ich, 1.500 Euro und dann die Gewinnerin, also insgesamt dann nach mehreren Wochen die Gewinnerin, man weiß auch nicht, wie lange das Format geht, die bekommt dann 20.000 Euro.
Und muss bei Exatlon mitmachen wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Also ja, okay, genau, das ist das Spiel. Also es ist so ein bisschen Shopping Queen in einem Studio,
Aber ich möchte mal noch kurz dazu sagen, was unsere Erwartungen waren, weil wir sind alle vorher davon ausgegangen, dass man den Prozess sieht, wie die ihre Outfits zusammenstellen. Ja. Also das ist so ein bisschen wie Project Runway ist. So.
Ja.
Nur
eben, wir dachten, die jetzt, nähen die Sachen auch.
Ja,
selber.
Genau. Aber also ich dachte halt eher, das wird so ein bisschen, ja, die werden da so Heißkleber nehmen und dann da so ein bisschen unprofessionell sich ihre Klamotten zusammensuchen. Und vielleicht sieht man irgendwie auch, dass die ein bisschen mehr dazu erklären oder so hinter den Kulissen, wie sie ihr Outfit zusammenstellen. Aber nein, die Sendung geht los, dann kommt erstmal Gülcan, muss auch ungefähr 3 Minuten auf diesem ewig langen Laufsteg hin und her laufen. Dann kommt die Jury, die auch noch mal so lange läuft.
Und dann ist die erste Dreiviertelstunde schon ins Land
genau,
gestrichen.
Genau, ja. Also ungelogen sind dann 15 Minuten rum.
Ja,
und es ist noch keine Frau mit ihrem Outfit gelaufen. Und dann wird noch mal das Motto gesagt. Und dann kommen alle 12 Frauen und laufen erstmal so alle zusammen. Und
in epischen Auftritten,
so,
ne? Also wirklich in einer Länge. Ja. Wie du sie nirgendwo anders dir trauen
Es wird
würdest.
Auch nichts geschnitten. Also die, das ist quasi
Also in der ganzen
in
Sendung
Zeit.
Auch, ne? Also die, man ja, hat auch
die
das Gefühl,
Sendung
ist, man,
wird nicht geschnitten.
Ich habe das Gefühl, ich schaue das Rohmaterial.
Das ist wirklich so. Aber ich finde es halt auch so geil, weil jede Frau bekommt ja, wenn sie dran ist, ihren eigenen Walk mit ihren, ja, den sie so gestalten hat, wie sie darf und auch mit ihrem eigenen Song. Aber am Anfang ist es so, dass jede Frau dann nochmal einzeln vorgestellt wird. Also die laufen als Gruppe zusammen und dann läuft jede einzelne Frau auch nochmal alleine. Und das ist halt so dumm einfach.
Ja,
weil man also sieht ja die Outfits die ganze Zeit, wie die auch laufen, wie die darin stehen, die ganze Zeit während der Sendung.
80% der Zeit besteht eigentlich aus Laufen, würde ich sagen. Es wird ganz viel gelaufen. Das Witzige ist ja auch, dass wir jetzt zusammen ungefähr so 5 Folgen oder so gucken mussten, also so aufgeteilt untereinander. Mhm. Und dadurch erst komplett die Regeln begriffen haben, weil anscheinend wird auch in der ersten Folge wird das auch gar nicht richtig erklärt, was da nun erlaubt ist, wie man die Klamotten bekommen darf und ob man die kaufen darf oder ob es nur der eigene Kleiderschrank ist. Das haben wir jetzt wirklich erst nach mehreren Folgen mitbekommen und dann auch immer nur auf Nachfrage, weil dann Gülcan irgendwie, weil dann gibt es ja irgendwie so eine Diskussion um die Regeln und dann sagt Gülcan so, Andreas, kannst du vielleicht einfach nochmal sagen, wie jetzt das sich genau verhält und mit den Klamotten? Und ich denke mir so, okay, das ist gerade Folge 8 oder so. Hätte man das nicht irgendwie mal gut zusammenfassen können, irgendwo am Anfang?
Vor allem, es gibt dann so lustige Momente, wo dann so Rätsel sich auftun, wie zum Beispiel sagt dann die eine, ah ja, ich habe mir das Outfit auch oder die Jacke, keine Ahnung, schon mehrmals vorher angeguckt und hatte die auch in der Hand. Da habe ich gefragt, waren die zusammen shoppen? War das da im Hintergrund irgendwo? Oder auch zum Beispiel in der einen Folge, das war die Folge, wo es um Animal Print ging, da hatten Christina Grass und Michelle Mambaye hatten beide das gleiche Kleid an. Und da habe ich mich auch gefragt, wie ist dieser Zufall, also wie ist das zusammengekommen? Und es tauchen auch so Taschen mehrmals auf. Also die werden dann, also eine Folge trägt die eine das, eine andere Folge trägt auch die gleiche Tasche. Also, aber es ist einfach, es wird einfach nicht erklärt.
Aber jetzt muss man ja mal sagen, wir sind auch, glaube ich, drauf also ich weiß nicht, wie ihr drauf gestoßen seid, ehrlich gesagt. Also die meisten, glaube ich, stoßen drauf, weil sich gerade so ein bisschen die Clips aus der Sendung ein bisschen verselbstständigen bei Twitter, bei TikTok, bei Instagram auch, bei dem tollen Account TV ohne Kontext auch, muss man, glaube ich, sagen, hat er seinen
darüber habe ich
es beigetragen.
Auch gefunden,
Genau, ich auch.
Okay, ja gut.
Es gab es auch als Meme bei Heute Show.
Ach ja,
da war
echt?
Das irgendwie so als Meme. Ja. Okay. Da ging es, glaube ich, um die Ampelkoalition und dann war dieser Ausschnitt mit Greta und einem Halloween-Kostüm.
Ja, vielleicht hat da auch irgendwie die Raab schon was draus gemacht oder irgendwie Puffpuff
Bestimmt.
Oder so. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall dadurch so ein bisschen populär geworden, habe ich das Gefühl. Weil wir haben das ja tatsächlich, wir konnten uns auf die Schulter klopfen, wir haben das Format tatsächlich erwähnt, bevor es überhaupt ausgestrahlt wurde. Also, aber ich hätte jetzt nicht davon ausgehend reingeschaut dann. Aber ja, ich habe dann auch gemerkt, da ist was ganz komisch dabei, weil irgendwie Es hat für mich alles noch nicht so richtig Sinn ergeben, weil es sah für mich jetzt von diesen winzigen Clips so aus, als würde da tatsächlich ein schlecht gelaunter Harald Löckler täglich in so einem riesigen leeren Studio irgendwelche armen Frauen anschreien. Das war so, also das war so das, was ich dachte, was da passiert eigentlich. Und dann habe ich die Folge angeschaut und tatsächlich hat ja niemand in dieser ganzen Sendung irgendwie mal gute Laune, muss man sagen. Also die,
ja, selten. Also es kommt, ja genau, Gülcan, die versucht immer noch so ein bisschen alles zusammenzuhalten und Larissa auch. Die gibt auch immer ganz nette Kritik, würde ich sagen. Aber wenn dann mal ein Motto ist, wo die meisten laut der Jury das nicht so richtig verstanden haben, dann ist wirklich dauerhaft eigentlich eine Backpfeife nach der anderen gibt's da. Und am besten sind immer die Momente, wenn sich teilweise auch die Kandidatinnen anschreien, weil die sich ja auch Punkte geben. Und da hört man dann immer so raus, dass die eben backstage sich auch nicht so gut verstehen. Und dann schaltet sich die Jury auch noch ein und Harald Löckler springt einfach random auf und fängt an zu klatschen und sagt dann so, bravo, bravo, es muss mal gesagt werden.
Ja. Ich hab's euch gesagt, die Masken fallen, passiert. Die Masken fallen. Ja, genau.
Und das hat jetzt schon zweimal passiert, dass er so aufgesprungen ist und applaudiert. Und einmal hat er auch das, in der Halloween-Folge hat er ja auch mit großen Pauken das Studio auch kurz verlassen. Ja, das war auch ein sehr guter Moment. Ich weiß auch gar nicht, es ist so komisch, weil, wie gesagt, diese Folgen gehen über 2 Stunden und irgendwie passiert ja nichts. Also es passiert ja wirklich gar nichts, außer dass die da nur laufen und diese Kritik abholen. Aber irgendwie ist es dann doch so unterhaltsam, weil man auch nie genau weiß, was jetzt genau passiert, gerade auch bei der Jury, weil ich sehe da so ein Outfit und denke mir so, ja, ist ja ganz gut. Und dann finden die das plötzlich so scheiße und sagen so, ja, ja, da, die Schuhe, nein, das trägt keine Femme Fatale, die Schuhe, nee. So richtig random Sachen und deswegen finde ich das halt auch so witzig, weil man nie weiß, was die jetzt als nächstes sagen.
Ja, und wenn jemand quasi so ein bisschen dagegen gehen will. Also das macht zum Beispiel Gloria sehr gerne. Ja. Gloria freue ich mich auch immer, wenn sie dran ist mit ihrem Outfit. Obwohl die eigentlich bis jetzt ganz gut weggekommen ist, außer eben in der Femme Fatale-Folge. Ja, da werden dann auch immer gerne mal so ein bisschen altbackene Ansichten zurückgeholt. Gerne auch von den beiden Männern natürlich in der Jury, na klar. Ja. Dass da dann auch gerne mal gesagt hat, ja, du sollst hier eine Femme Fatale sein. Und das ist leider nichts anderes als Puffmutter.
Und aber wohlweg, sie hat Puffmutter ins Spiel gebracht eigentlich, weil sie hat sich eine Geschichte ausgedacht, weil es war das Thema Femme Fatale. Ah. Auch super Thema, weil es einfach auch so total offen ist, aber okay. Und dann stand sie so da bei Gülcan und Gülcan hat sie gefragt, ja, welche Geschichte hast du dir erzählt? Und dann hat sie ausgedacht und hat sie gesagt, ja, ich bin in Russland und laufe durch die Straßen und dann gehe ich in ein gewisses Etablissement und dann sagt er so, und da zähle ich die Scheine und dann Gülcan so, ja, bist du eine Puffmutter? Und sie so, ja. Und dann wurde das halt dann mehrmals verwendet, während der Folge auch von der Jury. Und dann war das halt so, dass das halt gar nicht zu ihrer Geschichte gepasst hat und Harald auch wieder random ausgerastet ist, weil, ja, du hattest so ein gutes Outfit, aber diese Geschichte, die passt gar nicht zu dem Outfit, das hat nichts mit einer Femme Fatale zu tun. Und dann hat er ihr dann extra wenige Punkte gegeben, aber sie haben Kim, die kennt man von Make Love Fake Love, die haben sie auch Nutte genannt, dass sie auch sagen Nutte.
Also es kommt also öfter mal so ein von wegen, ja, aber das ist jetzt schon, also ich finde es leider zu obszön, kommt auch gerne mal,
ja,
wenn man so denkt, aber es passt jetzt eigentlich ganz gut alles zusammen. Ja, und generell, wenn jemand sich gegen die Jury so ein bisschen stellt, dass gerade bei Harald Glöckler, das darf man nicht zu lange versuchen, weil dann wird es gerne mal laut und dann kommt doch immer rein, sage mal, ich glaube, es geht jetzt los, ich verteile hier die Punkte. Und man denkt so, okay, it's not that deep, so, es ist einfach nur eine Spielshow.
Ich habe nur einen Moment in den wenigen Minuten miterlebt, wo es eben auch in diese Richtung geht, als Michelle da Halloween-Kostüm zeigt und dann irgendwie.
Oh nein, die Arme. Das wird so
schlimm. Die Meinung ist so, ja, aber die Taille finde ich jetzt nicht so schön bei dem Kleid und dann irgendwie, ach, das Kleid ist fürchterlich. Also das steht überhaupt gar nicht. Er hätte es ja mit einer Sicherheitsnadel, hätte er hier das befestigen können und so. Und dann fängt irgendwie Michelle an zu weinen so. Und dann sagt der eine Typ in der Jury, dass du es dir gleich mal, also völlig aggressiv so, also dass du es dir jetzt gleich mal merkst, weinen ist keine akzeptable Form, auf Kritik zu antworten. So, und dann weint sie so. Und dann ist irgendwie so Gelächter in der Jury und dann sagt sie so, ja, aber ich finde es auch nicht toll, dass ihr jetzt über mich lacht, wenn ich hier weine. Und dann war das aber irgendwie so ein, also für die Jury anscheinend so ein Missverständnis, weil sie dann gesagt hat, ja, aber Moment mal, also dass du mir sagst, dass ich über dich lache, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich habe hier über die andere Kandidatin gelacht, dass ich über dich lache. Ich habe doch nie in meinem Leben über dich gelacht. So, und dann wird so eine komplett absurde Diskussion. Ja. Wo man nur merkt, die müssen ja die Anweisung bekommen haben, seid maximal unsympathisch und maximal cholerisch die ganze Zeit und schreit diese Kandidatin die ganze Zeit an und macht sie für die einfachsten Sachen die ganze Zeit einfach so dumm von der Seite an. Also mit welchem Selbstbewusstsein die vier da drin hocken, ist schon relativ beeindruckend. Also das kann ich mir gut auch für die nächste Staffel DSDS vorstellen.
Ja, es ist teilweise auch irgendwie so willkürlich, dass dann bei irgendeinem Motto, was war denn das? Ach, erstes Kennenlernen mit den Schwiegereltern war da. Und da war dann auch plötzlich ständig von Harald, dass der dann so gesagt hat, ja, also ich würde da eher einen langen Rock oder ein Kleid und dass man, es ist irgendwie zu kurz und dann steigt dann auch noch jemand anderes mit ein und sagt so, ja, geht gar nicht. Und dann kommt irgendwie die nächste Person, die auch irgendwie was Kurzes anhat und da kriegt die dann so 5 Punkte. Also ich weiß
ja,
auch nicht.
Ja, genau.
Die Regeln sind da teilweise so ein bisschen unklar. Und am merkwürdigsten ist ja auch, dass teilweise dann die Kandidatin auch so halbe, also nicht Freundschaften, aber irgendwie so ein bisschen dicke sind mit dann manchen aus der Jury, wie zum Beispiel Theresia mit Harald Glöckler. Und dann unterstützen die sich da auch teilweise so. Und dann ist wieder der Moment, wo dann eben Harald Glöckler an die Hände klatscht oder so. Ja, genau. Sag es einfach mal. Es musste mal gesagt werden. Und es ist alles ganz, also ich würde auch gerne eigentlich wissen, wie das dann so hinter der Bühne ist. Weil in der einen Folge hat Gloria dann auch gesagt, ja, sie versteht sich ja mit Theresia eben gut und die beraten sich auch oft, weil die ja zusammen in einem Zimmer wohnen. Und dann denke ich mir so, wie lange geht das und wo wohnen die und wie lange am Tag sitzen die in diesem Studio und nehmen das auf?
Ja
2 Stunden pro Folge auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, ob die dann mehrere
Ich denke, die machen definitiv mehrere am Stück. Also die machen bestimmt den ganzen Tag nichts anderes als Master Rocks, glaube ich. Das müssen die schlimmsten Drehtage, glaube ich, sein. Also ja. das muss wirklich der Knochenjob sein im Reality-Bereich. Ja. Also wenn du in dieser Sendung vorkommst und da wirklich dich einfach nach Strich und Faden die ganze Zeit fertig machen lassen musst von irgendwelchen dahergelaufenen Gestalten deiner Jury, in einem leeren Studio die ganze Zeit auftrittst, dir selber Applaus geben musst, da irgendwelche unmotivierten Kameraleute stehen, die pausenlos auf ihr Handy schauen, ob sie heute noch einen Job haben oder nicht, weil die türkischen Gesellschafter da irgendwie neue Politik da reinbringen. Also das muss wirklich die absolut letzte Show sein, in der man mitmachen sollte, glaube ich. Ehrlich gesagt.
Ja. Also ich glaube auch, dass sich die fertigen Folgen auch keiner nochmal anguckt. Weil es gab jetzt auch schon so in der einen Folge, die Jule geguckt hat, da hat einfach Larissa Marold so mehrere Sekunden so gesprochen und man hat sie nicht gehört. Ja. Weil das Mikro nicht funktioniert hat. Und Gülcan hat dann immer so, ja, oder Larissa, wie findest du das? Und sie dann so, Stille einfach, aber man hat so nur so ihren Mund gesehen, aber es hat einfach niemanden gejuckt.
Ja, es ist eine Live-Show, da kann sowas mal passieren, aber es ist keine Live-Show.
Ja, eben. Es hat mich so ein bisschen an Promi Big Brother erinnert, Aber bei Promi Big Brother, da war es ja live. Also klar ist es auch schlecht und sollte nicht passieren, aber die Spiele sind ja live. Aber dann gab es auch so Momente, wo die Musik einfach zu früh einsetzt oder dann Gülcan redet noch was und dann wird sie so abgebrochen von der Musik. Und die Musik, die Einlaufmusik, wenn die da ihren Rock machen, ist auch immer so, hört so mitten im Song auf. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so perfekt passt, sondern es ist wirklich so abgehackt. So. Also es das ist einfach ganz schrecklich.
Ja. Und die blenden
so
auch.
Diese Pausen, die Gülcan macht, bleiben drin, sowas. Also, das ist so geil.
Das ist alles so auf der Inszenierungsstufe Hochzeit bei 4 Hochzeiten eine Traumreise. Jenny und Mark.
Ja, so ein bisschen.
Ne? Also waiting for a lifetime.
Ja,
for
aber so klingt die Musik da auch. Also das ist immer so, manchmal ist es so drüber gelegt. Und dann hört man quasi auch nicht, was im Studio ist. Und dann mittendrin switcht es so. Und dann hört man halt quasi die Musik, wie die in der Halle klingt. Und dann hört man auch die ganzen Mädels an der Seite, wie die da so sitzen und so mitklatschen. Und dann so, so.
Oder mitsingen.
Es ist alles ganz komisch abgemischt.
Ja, es ist gar nicht gemischt.
Und es hat mich auch gekillt, dass Theresia 2024 mit dem Rammstein-Song ihren Walk gemacht hat.
Ja.
Also, dass da keiner irgendwie geguckt hat, dass man vielleicht nicht die Musik wählen kann, aber das war denen da auch scheißegal.
Gut, dann war das My Style Rocks, also rockt auf jeden Fall gut. Mal schauen, wie lange noch. Also wie lange der Vorrat noch reicht quasi. Also ich würde es mir irgendwie vielleicht auch auf so eine Festplatte abspeichern, weil es kann sein, dass alle Beweisspuren, dass diese Sendung jemals existiert hat, vielleicht vernichtet werden, bald.
Ja, das ist wie Utopia.
Ja, genau.
Ja.
Das war, glaube ich, auch Gesprächsthema. Nee, wo war das letzte? Irgendwo, ich habe irgendwo jemanden über eine Ecke letztens gesprochen, der da mitgearbeitet hat.
Da
konnte ich so ein paar Fragen stellen, die ich immer schon fragen wollte.
Kannst du das verraten?
Also ich kann mich an weniges noch erinnern so richtig, aber es gab mir, also zum Beispiel die allgemein bekannte Geschichte mit, dass diese Redakteurin da reingekommen ist, die angesoffene. Ich habe nur gehört, es war nicht die Redakteurin, sondern es war irgendwie die Sendeleitung oder es war jemand, der höher gestellt war als die Redakteurin. Es war nicht, das war irgendwie die Chefin oder sowas.
Ich dachte immer, die Aufnahmeleiterin.
Ja, es war nicht die Aufnahmeleiterin, es war jemand drüber in der also wesentlich weiter drüber. Das war auch im Sender ein Thema übrigens, dass sie das gemacht hat. Das habe ich gehört. Aber viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Nur, dass eben Randy so wirklich auch ein Problem hinter den Kulissen war. So. Aber das habe ich mir fast schon gedacht, ehrlich gesagt. Naja.
True.
Wir bleiben ganz kurz im Reality-Bereich. Da gibt es zwei kurze Meldungen. Forst aus Rampensau, Deutschland kehrt zurück und zwar am 30. November bei Join. Kann man sich jetzt schon mal aufschreiben. Ihr wisst ja den Cast noch, ne? So ganz kurz hier, Amy Ross, Cosimo Citiolo, Ginger Costello Wollersheim, Elaine Wollersheim, Noel Mbomba und Melanie Hase, Luisa Krappmann und Gina Alicia, Marvin Linke und Bela Klenze, Nico Schwanz und Victoria Dodi Schuler, Jonas Steinig und Micha Schüler, sowie Carina Nagel und Chica Ojidu Ambrose, glaube ich, heißt sie. Es geht um 25.000 Euro und um den Titel, nee, wie heißt der Titel? Keine Ahnung. Irgendeinen Titel geht es bestimmt auch.
Rampensau des Jahres.
Rampensau des Jahres, natürlich, ja. Okay. Nee, du bist keine echte Rampensau, weil ich finde, du bist dann einfach nicht genug selbstbewusst. Ja. Über diese Diskussion. Du bist keine richtige Rampensau.
Genau.
Naja, freuen wir uns schon drauf auf jeden Fall. Dann noch eine Meldung, die ich witzig fand, und zwar Paramount Plus. Gibt es tatsächlich noch? Startet ein Ableger von Germany Shore namens Germany Shore OG. Da geht es um die absoluten Originals des Casts von Germany Shore im Rahmen einer Doku-Soap, wo dann zwischen verschiedenen Geschichten hin und her geschnitten wird. 3 Folgen, die am 5., 12. und 19. November veröffentlicht werden. Zum einen geht es um Micha Goes Ballermann. Der 27-Jährige wohnt noch bei seiner Mutter in der Eifel, träumt aber davon, zur Ballermann-Ikone zu werden und macht sich samt Kamera auf den Weg zum Bierkönig.
Stop it.
An seiner Seite sind Belida Belli, Valentina Valle Doronina und Jona Steinig. sowie die Reality-Stars Laura Morante und Maurice Tschwitschak, die ihn bei seinem Auftritt unterstützen. Das schreibt DWDL hier. In einer anderen Storyline stehen Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Mittelpunkt. Gezeigt werden soll ihr Posh Life in Nizza. Es geht außerdem noch um Hati Suarez, die laut Ankündigung den Rap-Olymp erklimmen will und eine Einladung eines Star-Produzenten nach Frankfurt erhält.
Die Lugner-Dings, oder?
Ja, ja, glaube auch.
Hati? Genau. Ja, die hat nämlich bei Forsthaus Rampensau hat die auch ab und zu gerappt. Die war lustig.
Wenn da nicht ein alkoholreicher Shore-Abend zuvor im Weg stünde, vor dem großen Auftritt beim Produzenten. Aus dem OG-Cast sind auch Dana Feist, Fabio De Pasquale und Paola Parente mit dabei. Dann viel Spaß dabei, würde ich sagen. Das klingt super, oder?
Total.
Ja, super.
Gut, dann gehen wir jetzt abschließend noch zu Stefan Raab. Ne? Reden zuerst vielleicht ganz kurz, weil das kürzer geht, über die Ankündigung, dass eine weitere Show mit Stefan Raab noch in diesem Jahr kommt und wie Julia am Anfang schon gesagt hat, kurz vor Weihnachten am 21. Dezember wird es soweit sein, da wird Stefan Raab gemeinsam mit Bully Herbig eine neue Show präsentieren und zwar heißt sie Stefan und Bully gegen irgend so ein Schnulli, das ist der Titel. Und es geht darum, dass Stefan und Bully zusammen antreten gegen einen Kandidaten, also einen von drei Kandidaten. Der Kandidat wird am Anfang irgendwie bestimmt und wird dann moderiert von Elton und kommentiert von Frank Buschmann. So, und jetzt ist natürlich, also gehen die ersten Anwaltschreiben von Schlag den Raab und Schlag den Star raus wahrscheinlich, aber das ist tatsächlich Schlag den Raab, nur mit Bully doch dazu.
Ich finde es ganz cool, dass halt Schlag den Raab irgendwie in einer weirden Form zurückkommt. Also ich finde es besser, als wie es bei seinem TV total abquatscht ist, weil es ja irgendwie nur so eine halbe Stunde einnimmt pro Folge und irgendwie so einen kleinen Rahmen. Und er hat ja auch gemeint, er will die großen Live-Shows zurückbringen, deswegen, das hat ja auch so mit am meisten Spaß gemacht. Und ich mag Bully auch ganz gerne. Also ich finde jetzt, ich habe jetzt nicht so eine krasse Meinung zu denen, aber der ist ja auch schon ganz witzig eigentlich und die zusammen könnten auch ganz gut funktionieren. Also mal gucken, aber ist bestimmt. Also ich werde es auf jeden Fall anschauen und ich glaube, es könnte vielleicht ganz nett werden.
Ja, ich finde es auch, ja, also weiß ich nicht. Ich habe bevor diese andere Raab-Sendung kam, da habe ich halt auch so gesagt, ja, ich finde es ganz gut und ich werde reingucken. Und dann habe ich halt wirklich exakt das gemacht und habe halt einfach nur eine Folge geguckt und dann nie wieder da reingeguckt, weil irgendwie hat es mich dann auch nicht umgehauen. Und da finde ich es jetzt ein bisschen interessanter, dass es halt live ist und die dann hoffentlich wirklich größere Spiele so haben, als jetzt einfach da in diesem relativ kleinen Studio so eine Reifenwechsel-Variante zu machen.
Das war ein Spiel, ein Reifenwechsel, also vier Reifenwechsel.
Genau, ja, und das, der Rest war ja so ein bisschen, ja, irgendwie wirf einen Tennisball auf den Stuhl und das, also ich erwarte dann schon, dass es eher in so eine Richtung wie bei diesen, wie hieß die nochmal, mit Melzer und
Knossi.
Elton und Knossi, da ja, war das ja auch, ja, dass dann immer so ein Experte in einem Gebiet kam und die mussten den dann da schlagen und da waren halt teilweise auch ein bisschen größere Spiele, dass die da draußen irgendwie so einen Kran aufgebaut haben und dann oder so Autos einparken mussten und sowas. Also das wäre dann schon was ich so ein bisschen erwarten würde, weil nochmal so ein Mini-Ding, das finde ich da ein bisschen langweilig.
Das glaube ich auch. Diese Show muss vom Produktionswert, ich weiß nicht, ob sie mithalten können muss mit Schlag den Raab, weil Schlag den Raab war in seiner Hochphase. Das war ja wirklich völlig absurd, was da rausgehauen wurde. Also allein die Hans-Martin-Folge, da ist es ja so, dass die dann in der Werbung mit dem Hubschrauber in irgendein Stadion fliegen und da kurz Speerwerfen machen, dann wieder in der Werbung dann rübergehen zum Rheinufer und da Kanu oder Dings fahren hier, Jetski fahren. Also so völlig absurd, was die da alles gemacht haben. Also ich glaube, so wird es nicht, aber ich denke auch, dass es eher in diese Richtung geht. Ich stelle mir dann aber schon die Frage, wo ist denn die große Abgrenzung erstens zu dieser Show mit Elton, Knossi und Dings, Melzer? Andererseits noch zu Eltons 12, was ja die andere Spielshow ist mit Elton. Also Elton ist in all diesen Shows dann drin. Ich frage mich,
obwohl bei der Raab-Show ist er nicht mehr drin, weil jetzt ist es ja so, dass die wechselnde Moderatoren haben.
Ja, Elton auf jeden Fall in drei großen Spiel-Samstagabendsendungen, die sich jetzt nicht radikal unterscheiden, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Problem ist, dass diese Luft aus dem Raab-Comeback einfach so absurd raus ist. Also das juckt ja jetzt schon überhaupt gar keinen mehr, diese Sendung. Ne? Also ich kenne niemanden, der die Sendung schaut.
Ja, man hat das ja mitbekommen. Nee, also ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, dass die Zahlen von der ersten Folge ganz gut waren, aber auch nur so im Sommerhausbereich, also jetzt nicht so übertrieben krass. Und ich lese da immer so Meldungen von DWDL, so ja, die Quoten sind wieder eingesackt und das kann man es ja kostenlos gucken auf RTL Plus. Und es soll ja dann, wenn der SDS durch ist, im Free-TV laufen. Und vielleicht funktioniert es da ein bisschen besser, aber ich glaube, das direkt da auf RTL Plus zu holen, weiß ich
nicht. Es wird auch nicht besser funktionieren, es wird halt besser vermarktbar sein dadurch. Ne? Da kannst du mehr Werbung schalten. So. Aber noch geiler, weil dann Werbebreaks drin sind, da freuen wir uns natürlich tierisch drauf. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der diese Sendung schaut und das sollte schon zu denken geben, glaube ich. Ne? Das sind jetzt 5-6 Wochen, seitdem die Sendung, länger wahrscheinlich schon. Niemand redet mehr drüber, niemand schaut das. Ja. Es ist
Janibär hat, glaube ich, 3 Folgen geschafft. Und das ist,
Ich habe vier oder fünf sogar.
Oder 4, ja. Oh, krass. Ja, das ist ja schon echt viel, weil sonst kenne ich nur Leute, die die erste Folge geguckt haben und dann es ganz gut fanden, aber dann nicht mehr reingeschaltet haben.
Wie sie es dann auch immer machen, aber es ist allein der Hype und die Erwartungshaltung ist jetzt schon halt runter. Und wenn man jetzt gleichzeitig mit der einen und mit der anderen Show gestartet wäre, dann hätte man sagen können, okay, die eine Sendung ist nichts für mich. Aber ich habe hier vielleicht mal Schlag den Rap-Substitut wieder. So. Jetzt ist es aber so, dass man mit so wenig Erwartungen da reingeht und mit so wenig Bock auch fast schon, ne, weil man denkt, ja okay, Rap macht jetzt alles, was er schon mal gemacht hat. Also er macht TV Total wieder, er macht Schlag den Rap wieder und er macht sogar den ESC wieder, wie wir gerade dann gleich noch hören werden. Was soll mir das bringen jetzt? Also ich habe das doch alles schon gemacht, die Zeiten sind andere, ich bin selber älter, ich habe da auch nicht mehr so Bock drauf. Warum soll ich mir das jetzt noch anschauen? So, aber wenn das alles auf einmal gekommen wäre, dann hätte man sagen können, okay, die eine ist besser, die andere schlechter, aber jetzt ist einfach so die Luft raus, dass ich mich schon frage, ob das noch überhaupt ein Erfolg werden kann, die ganze Geschichte. Aber wir werden es mal sehen. Wir gehen jetzt aber zum ESC und können sagen, also was ist denn überhaupt verkündet worden? Verkündet wurde, dass ARD und RTL gemeinsamer Sache machen quasi. Und das, also Bildergarten, das ist ja die Produktionsfirma, die davor den ESC-Vorentscheid ausgerichtet hat, jetzt, glaube ich, ausgetauscht wurde durch eben Raab Entertainment, nehme ich jetzt mal an. Also ist es so, dass tatsächlich Stefan Raab gemeinsam mit der ARD, muss man sagen, aber trotzdem Stefan Raab schon in vorderster Front den ESC betreuen wird. Und das ist ja erstmal, wenn man sich rein mal die Platzierungen anschaut, die er in der Vergangenheit geholt hat, entweder selber oder mit eigens ausgesuchten KandidatInnen. Erstmal eine gute Nachricht, würde ich sagen. Es kommt aber jetzt zu einem komischen Zeitpunkt, weil wir waren ja letztes Jahr gar nicht so schlecht. Und jetzt eben auch wieder Argument, Stefan Raab kam zurück und hat sehr schnell sehr viel enttäuscht. Und jetzt wirkt es gerade gar nicht so, wie der Heilsbringer übernimmt jetzt wieder, sondern es ist eher so, der hängengebliebene Typ von RTL übernimmt jetzt das Ding, was wir letztes Jahr gar nicht so schlecht gemacht haben, irgendwie, oder?
Ja, also ich bin irgendwie da auch so ein bisschen im Zielspalt. Also ich habe mich erstmal gefreut, weil Veränderung ist immer gut und ich fand halt auch den Vorentscheid so als Show immer ziemlich scheiße in den letzten Jahren und deswegen freue ich mich allein dadurch, dass der Vorentscheid wahrscheinlich irgendwie ein bisschen ein anderes Setting haben wird, vielleicht auch nicht von Babsin moderiert wird, das weiß man jetzt nicht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall
dafür
nicht so.
Dafür von Elton.
In so einem hässlichen T-Shirt wieder.
Hallo Köln.
Ja, er hat auch mit Linda Zervakis doch, glaube ich, zusammen mal den Vorentscheid moderiert. Ja. Aber ich freue mich einfach, wenn das so ein bisschen einen neuen Anstrich bekommt. Ich meine, es ist jetzt nicht dieses Big Thing mit den ganzen Sendern, was da irgendwie mal vor einem halben Jahr Thema war, was so ein Gerücht war. Das ist jetzt nicht geworden, aber ja, also ich bin einfach froh, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da so der mega krasse Hit rauskommt, mit dem wir dann irgendwie die Top 5 cracken werden. Also das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Vor allem, wenn man es mal der Sieg von Raab oder wo Raab erfolgreich war, das ist jetzt auch über 10 Jahre her Und deswegen, die Welt hat sich gewandelt und er hat sich offensichtlich nicht gewandelt. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob das
jetzt auch so ist. Ich stehe gleich auf dem Klatsche für diese Ansprache. Bravo, bravo.
Aber ich freue mich, wie gesagt, Veränderungen sind immer gut, deswegen, ich habe da schon Bock drauf. Bin gespannt, was da passieren wird.
Ich auch. Also es ist jetzt keine Katastrophenmeldung. Es ist eigentlich das, was wir uns ja, muss man ja ehrlich sein, auch ein bisschen gewünscht haben. Und der Platz im letzten Jahr klingt auch besser, als er war. Letztendlich muss man auch mal sagen, da ist schon Verbesserungsbedarf immer noch, ne, bei dem Prozess, den der NDR hat. Und grundsätzlich ist es, wie gesagt, eigentlich eine gute Nachricht. Es ist nur, gerade wenn man so die allgemeine Stimmung anschaut, hätte es schon mal mehr Applaus gegeben dafür, dass Stefan Raab da jetzt wieder mitmacht, glaube ich. Also in den letzten 10 Jahren immer, außer jetzt seit seiner Rückkehr, hätte man das mit mehr Applaus aufgenommen, außer jetzt gerade, wo man denkt, ja, okay, dann stelle ich mich auf die nächsten bisschen aus der Zeit gefallenen Shows ein, vertraue aber irgendwo auf sein musikalisches Gespür so.
Ja, aber das ist jetzt auch irgendwie so traurig, weil das ist jetzt noch so der letzte Haken, an dem man sich so dran klammert. Wenn man halt so denkt, ja gut, alles andere war jetzt ein bisschen enttäuschend und wird jetzt wahrscheinlich nicht für so eine riesige Überraschung sorgen. Und es wäre einfach so viel schlauer gewesen, wenn einfach dieses Comeback quasi zusammen mit dem ESC gewesen wäre, finde ich. Weil das irgendwie, ja, das war, worauf die meisten sich auch einigen konnten, dass es da eben gut hinpasst. Und da hat man auch gute Erinnerungen dran, auch an dieses Casting-System, was er damals hatte und auch an den ESC an sich, den er da gehostet hat mit Anke Engelke. Und das wäre halt irgendwie, glaube ich, schlauer gewesen. Und nicht jetzt irgendwie schon Monate vorher so mitzubekommen, ja, okay, keiner ist mehr so richtig aufgeregt, dass Stefan Raab wieder im Fernsehen ist.
Volle Zustimmung. Also wenn das sein erstes Ding gewesen wäre und dann kommt alles danach, ne, dann soll er von mir aus wieder die anderen Shows machen. Aber wenn die Ankündigung käme, Raab macht wieder die ESC nach einem Jahrzehnt Fernsehpause und er kommt wieder bei RTL danach zurück, so, das wäre wesentlich von der Spannungskurve viel besser gewesen, als er macht diesen scheiß Boxkampf, der jeden nervt, den auch keiner sehen will. Dann kommt TV Total quasi wieder zurück, läuft nach 2 Wochen schon, jetzt nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber zumindest so, dass es jetzt nicht ein Massenpublikum mehr in der Form begeistert. Und dann kommt irgendwann, ja, der Schlag den Raab kommt dann nochmal vor den Weihnachtsferien zurück und dann jetzt kommt mittendrin so diese Ankündigung. Also ich finde es vom ganzen Spektakelmanagement hätte man es anders machen sollen und anders machen können, glaube ich.
Ja, ich bin auch so gespannt, weil ich hatte auch gelesen, dass RTL Anfang des Jahres, also im ersten Quartal von 2025, auch große Live-Shows mit ihm machen möchte. Und da bin ich halt auch gespannt drauf. Also ich meine, er hat ja jetzt alles abgehakt. Also was soll denn jetzt noch kommen, außer die Stock-Car-Crash-Challenge? Ja, weil den Rest können die ja nicht mehr machen, weil Turmspringen gibt schon, VOG-WM läuft auf Pro7. Was will er denn da machen?
Man denkt dann halt auch so die ganze Zeit, ob sich mal jemand was ganz Neues ausdenkt? oder hat da keiner Lust drauf? Oder also,
hat er auch keine Lust drauf? Weil er macht ja auch seine alten Kamellen noch.
Also er hat ja da irgendwie so große Töne gespuckt und meinte dann so, ja, die jungen Leute, die kennen gar kein gutes Unterhaltungsfernsehen mehr und die haben keine Shows, die sie gucken können. Und dann denke ich mir so, ja, die jungen Leute, die gucken deine Sendung jetzt aber auch nicht. Und die werden, glaube ich, auch nicht einschalten, wenn du da mit Bulli, der ja auch ein bisschen zu einer anderen Generation gehört. Also ich glaube, wir sind da noch so die Letzten, die da so ein bisschen den so auch die Filme geguckt haben mit dem und halt so die Comedy-Sachen. Aber ansonsten wird doch da jetzt keiner sagen, geil, da kommt jetzt irgendwie so eine 3 Stunden lange Live-Sendung, das ist jetzt irgendwie mein Ding. Deswegen verstehe ich auch sowieso nicht, dass bis jetzt auch immer noch nichts mit Knossi passiert ist. Das war irgendwie damals immer so mein erster Gedanke, dass ich so dachte, ja, wenn der mal wieder auftaucht, dann macht er das, macht er bestimmt irgendwas mit dem zusammen. Und das würde ja auch viel mehr Sinn ergeben, dass man irgendwie so die Twitch-Leute so ein bisschen zusammenbringt. Und da sind ja auch noch andere ganz lustige, spontane Leute dabei, die auch schon ab und zu mal in Fernsehsendungen jetzt waren. Aber das ist jetzt irgendwie noch gar nicht passiert.
Ja, ProSieben schafft es ja eigentlich auch immer ganz gut, so mehrere Zielgruppen zu vereinen.
Klaas
genau, auch. Und Duell um die Welt war jetzt auch im Ski-Agu dabei und Nina Chuba und auch hier Papa bei Duell um die Welt waren ja auch so ein paar Leute, ein paar Wörter, genau. Und die schaffen es immer so ganz gut, so diese Zielgruppen zu vereinen, aber Stefan Raab bleibt ja komplett in seiner Comfortzone und alle Leute, die da zu Gast sind, das sind auch seine Kumpels. Also da ist irgendwie niemand Neues dabei oder irgendwie ein frischer Wind und so. Und dann denke ich mir so, was will er denn eigentlich? Also was ist sein Ziel jetzt damit? Also
es kann halt genau das sein Ziel sein, dass er alles wie damals macht und genau dieselben Leute, also wenn er in der Zahl dieselben Leute wie damals erreicht, dann kann RTL zufrieden sein, kann Raab zufrieden sein, weil, ne, also der hat einfach immer gute Quoten gehabt mit seinen großen Shows und wenn er die nochmal holt, dann ist alles, glaube ich, gut, weil die Zahlen von damals wären noch besser heute. So. Und deswegen wird das vielleicht die Rechnung sein, ne? Das ist ja auch bei Wahlkämpfen so, dass man selten sich darauf fokussiert, irgendwie Leute zu überzeugen von sich, sondern eigentlich nur die eigene Base quasi aktivieren will, so gut es geht. Und wenn er das schafft, wenn Stefan Raab, ne, jeden einzelnen seiner Hardcore-Fans da mobilisiert und schafft, dass die alle noch zuschauen, egal ob die mittlerweile 15 Jahre älter sind, dann, mein Gott, kann RTL, glaube ich, einigermaßen happy sein mit dem Deal, aber es wird keinen Grimme-Preis mehr gewinnen oder irgendwie das eigentliche Ding, was Stefan Raab ja war, lange Zeit so Innovator und revolutionär irgendwie im TV-Geschäft, das vielleicht durch die ganzen Misserfolge bei ProSieben in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen kaputt gemacht worden. Also vielleicht hat er auch einfach keine Ideen mehr oder er will das auch nicht mehr machen, weil er denkt, das ist mittlerweile irgendwie so ein Lost Business so. Die Leute wollen vielleicht auch nichts mehr Neues, also zumindest was große Samstagabendshows angeht. Da kann man aber sagen, ne, ja, dann schau dir mal an, was Wer steht mir die Show da jedes Jahr zweimal macht, ne, mit zwei neuen Staffeln. Das haben übrigens schon junge Leute über die letzten Jahre gesehen. Also die sind vielleicht gar nicht mit so schlechtem Entertainment groß geworden.
Und da haben auch Lust, junge Leute hinzukommen, weil ich denke mir so, ich muss da mal an die PK denken, an hier Miss Bella und Stefano Zarella. Und da merkt man einfach, dass er immer noch in diesen alten Schubladen denkt. wenn man in diesen alten Schubladen denkt und als junger Mensch oder junger Influencer, da habe ich halt auch keinen Bock, zu Stefan Raab zu gehen, weil ich weiß, ich werde da in die Pfanne gehauen und dann nimmt mich nicht wirklich ernst und ja, deswegen wird er dann auch die Zielgruppen nicht erreichen.
Ja, und Papa Platte wird dagegen fast schon angebetet von Joko und Klaas gerade und ist in jeder Show dabei. Also, das ist halt der Unterschied. Das eine ist schlau, das andere vielleicht nicht so sehr. Naja, gut, dann war es das für heute, würde ich sagen. Wir enden mit Stefan Raab, sonst beginnen wir immer mit Stefan Raab, heute enden wir mal mit ihm. Und ich sage schon mal, dass ihr natürlich dem Podcast folgen könnt unter @fernsehen für alle. Oder ihr könnt uns auch gerne, wenn euch die Folge gefallen hat, eine nette Rezension schreiben bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr wollt. Und für 5 Sterne würden wir auch sehr dankbar sein. Und wir, das waren in dieser Folge einerseits Jule. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Andererseits Nathalie, vielen Dank.
Bitte.
Und ich war auch dabei. folgt den beiden gerne @NathalieK und @JulesPRZK und @DennisDerDödel, das bin ich. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Und wir werden jetzt erstmal hohe Schuhe anziehen, eine schlechte Laune uns ranschaffen und dann in ein viel zu hell ausgeleuchtetes Studio uns setzen und dann schön 8 Folgen hintereinander aufzeichnen und den Spaß unseres Lebens haben. Und jetzt abschalten.